Thema Kommunikation ist so umfangreich, dass man mehrere Wochen Seminare füllen könnte. Deswegen muss man das ein bisschen straffen und sich konzentrieren auf einige Dinge. Wir werden aber mit unserem heutigen Thema, nämlich dem Reden in Autorität als der Ausnahmesituation, nochmal in besonderer, also gleichzeitig in der Geschichte, die wir uns heute vornehmen, gleichzeitig einen Aspekt mit berühren, die eine letzte Form täuschender Kommunikation beinhaltet. Und dazu lesen wir aus dem ersten Buch der Könige, das Kapitel 13. Wie immer werde ich das vorlesen und beginne mal zwei Verse vorneweg. Jerobiam machte ein Fest im 8. Monat, am 15. Tag des Monats, wie das Fest, das in Juda stattfand. Und er stieg selbst auf den Altar, so tat er es in Bethel, um den Kälbern zu opfern, die er gemacht hatte. Und er stellte in Bethel die Höhenbrüste an, die er gemacht hatte, und stieg selbst auf den Altar, den er in Bethel gemacht hatte, am 15. Tag im 8. Monat, in dem Monat, den er aus seinem Herzen erdacht hatte. Und er veranstaltete für die Söhne Israel ein Fest und stieg auf den Altar, um Rauchopfer darzubringen. So viel mal zur Einleitung. Gott selber hatte ja seinem Volk durch Mose ganz klare Befehle gegeben, in welcher Weise Opfer stattfinden sollten, wer diese Opfer darbringt und wo diese Opfer zu bringen sind. Und auch wann Opfer zu bringen sind. Und wir haben hier den besonderen Götzendienst, der im sogenannten Nordreich Israel, also bei den 10 Stämmen, 10 von den 12 Stämmen Israels, sich eingeschlichen hat nach dem Tod Salomos, der etwa 400 Jahre lang Bestand hatte und der dem ganzen Volk Israel zum Verderben gereichte. Daraus lässt sich eine Sache ableiten, dass nämlich die Art von Götzendienst am gefährlichsten ist, die dem eigentlich, die dem eigentlichen Gottesdienst am nächsten ist. Nicht das ist am gefährlichsten, was sich als solches erkennbar macht. Ich sage mal nicht der Islam oder der Buddhismus oder Hinduismus ist die eigentliche Bedrohung der Christenheit, sondern die Abweichungen von den Ordnungen Gottes innerhalb des Volkes Gottes. Das ist das, was am meisten zum Verderben führt. Und wir haben hier den Prototyp einer religiösen Abspaltung, die in der Weise funktioniert, dass praktisch alles nachgeahmt wird, aber also sowohl im Detail, wie dieser Götzendienst ausgeführt wird, als auch wann und in welchen Formen sich genau von den Ordnungen Gottes entfernt hat. Ja, also viele christliche Sekten sind tatsächlich gefährlicher als offenkundiger Götzendienst, weil es das Eigentliche nachahmt und dem nahe kommt, und ich will das nicht mal auf Zeugen Jehovas beschränken, sondern viel toter Gottesdienst, also mit der Nachahmung des Eigentlichen, der Geistestaufe oder der Wassertaufe, ohne die entsprechenden Inhalte, das ist das eigentlich Gefährliche. Deswegen, die Reformation im Mittelalter ist ein typisches Beispiel, wie man von solchen toten, sich von der Idee Gottes entfernten Formen wieder zurückwenden könnte an das Eigentliche. Und jede Erweckung in der Geschichte des Volkes Gottes ist die Hinwendung zum Eigentlichen, zu dem Ursprünglichen. Und jede Parteiung und Spaltung ist eine Wendung davon weg. Und manches wird als Parteiung und Spaltung angesehen und ist eigentlich das Eigentliche. So wie man die ersten Christen als Sekte der Christianer bezeichnet hat. Also eine vom Judentum abgespaltene Sekte derer, die eben Jesus nachfolgen. Das heißt, das Risiko, dass auch eine Sache Gottes für eine Sekte ausgegeben wird, ist ungefähr so groß, wie dass eine Sekte für die Sache Gottes ausgegeben wird. Also, in dieser Zeit, während dieses während dieser Opferung kam ein Mann Gottes aus Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel, während Jerobeam auf dem Altar stand, um Rauchopfer darzubringen. Und dieser Mann Gottes, von dem der Name nicht genannt wird, rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sagte: Altar, Altar, so spricht der Herr. Siehe, ein Sohn wird im Haus David geboren werden, sein Name ist Josia. Der wird auf dir die Höhenpriester schlachten, die auf dir räuchern, und Menschengebeine wird man auf dir verbrennen. Und er gab an jenem Tag ein Wunderzeichen und sagte: Dies ist das Wunderzeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird zerbersten und die Fettasche, die darauf ist, wird verschüttet werden. Und es geschah, als der König das Wort des Mannes Gottes hörte, das er gegen den Altar in Bethel ausgerufen hatte, streckte Jerobeam vom Altar herab seine Hand aus und sagte: Packt ihn! Da verdorrte seine Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen. Und der Altar zerbarst. Und die Fettasche wurde vom Altar verschüttet nach dem Wunderzeichen, das der Mann Gottes auf das Wort des Herrn hingegeben hatte. Da hob der König an und sagte zu dem Mann Gottes: Besänftige doch das Angesicht des Herrn deines Gottes und bete für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Und der Mann Gottes besänftigte das Angesicht des Herrn, und die Hand des Königs wurde ihm wiedergegeben und wurde wie vorher. Und der König redete zu dem Mann Gottes: Komm mit mir ins Haus und stärke dich, und ich will dir ein Geschenk geben. Der Mann Gottes aber sagte zum König: Selbst wenn du mir die Hälfte deines Hauses gäbest, so würde ich nicht mit dir hineingehen. Ich werde an diesem Ort kein Brot essen und kein Wasser trinken. Denn so ist es mir durch das Wort des Herrn befohlen worden: Du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken, und du sollst nicht auf den Weg zurückkehren, den du hingegangen bist. So ging er auf einem anderen Weg fort und kehrte nicht auf dem Weg zurück, auf dem er nach Bethel gekommen war. Ein alter Prophet wohnte in Bethel, und seine Söhne kamen und erzählten ihm alles, was der Mann Gottes an dem Tag in Bethel getan hatte. Die Worte, die er zum König geredet hatte, die erzählten sie ihrem Vater. Da sagte ihr Vater zu ihnen: Welchen Weg ist er gegangen? Und seine Söhne zeigten ihm den Weg, den der Mann Gottes gegangen war, der aus Juda gekommen war. Da sagte er zu seinen Söhnen: Sattelt mir den Esel. Und sie sattelten ihm den Esel, und er bestieg ihn und folgte dem Mann Gottes und fand ihn unter einer Terebinthe sitzen. Und er sagte zu ihm: Bist du der Mann Gottes, der aus Juda gekommen ist? Und er sagte: Ich bin es. Da sagte er zu ihm: Komm mit mir in mein Haus und iss Brot. Er aber sagte: Ich kann nicht mit dir umkehren, um mit dir hineinzugehen. Und an diesem Ort werde ich kein Brot essen und kein Wasser mit dir trinken. Denn durch das Wort des Herrn ist ein Befehl an mich ergangen: Du sollst dort kein Brot essen und kein Wasser trinken. Du sollst nicht wieder auf den Weg zurückgehen, auf dem du hingegangen bist. Da sagte der Alte zu ihm: Auch ich bin ein Prophet wie du. Und ein Engel hat zu mir geredet durch das Wort des Herrn und gesagt: Bring ihn mit dir in dein Haus zurück, dass er Brot esse und Wasser trinke. Er belog ihn aber. Da kehrte er mit ihm zurück und aß in seinem Haus Brot und trank Wasser. Und es geschah, während sie noch zu Tische saßen, da geschah das Wort des Herrn zu dem Propheten, der ihn zurückgebracht hatte. Und dieser rief dem Mann Gottes, der aus Juda gekommen war, zu: So spricht der Herr, dafür, dass du gegen den Befehl des Herrn widerspenstig gewesen bist und das Gebot, das der Herr, dein Gott, dir geboten hat, nicht beachtet hast und umgekehrt bist und Brot gegessen und Wasser getrunken hast an dem Ort, von dem ich dir geredet habe, iss kein Brot und trinke kein Wasser. Darum soll deine Leiche nicht in das Grab deiner Väter kommen. Und es geschah, nachdem er Brot gegessen und nachdem er getrunken hatte, sattelte man für ihn den Esel des Propheten, der ihn zurückgebracht hatte, und er zog fort. Da fand ihn ein Löwe auf dem Weg und tötete ihn. Und seine Leiche blieb hingestreckt auf dem Weg liegen, und der Esel stand daneben, und der Löwe stand neben der Leiche. Und siehe, da kamen Männer vorbei und sahen die Leiche auf dem Weg hingestreckt liegen und den Löwen neben der Leiche stehen, und sie kamen und sagten es in der Stadt, in der der alte Prophet wohnte. Als nun der Prophet, der ihn von dem Weg zurückgeführt hatte, das hörte, sagte er: Das ist der Mann Gottes, der gegen den Befehl des Herrn widerspenstig gewesen ist. Darum hat der Herr ihn dem Löwen preisgegeben, der hat ihn zerrissen und getötet nach dem Wort des Herrn, das er zu ihm geredet hat. Und er redete zu seinen Söhnen und sagte: Sattelt mir den Esel. Und sie sattelten ihn. Und er ging hin und fand die Leiche des Mannes auf dem Weg hingestreckt liegen und den Esel und den Löwen neben der Leiche stehen. Der Löwe hatte die Leiche nicht gefressen und den Esel nicht zerrissen. Da hob der Prophet die Leiche des Mannes Gottes auf und legte ihn auf den Esel und brachte ihn zurück. Und er kam in die Stadt des alten Propheten, um ihm die Totenklage zu halten und ihn zu begraben. Und er legte seine Leiche in sein eigenes Grab und man hielt die Totenklage über ihn. Ach, mein Bruder. Und es geschah, nachdem er ihn begraben hatte, sagte er zu seinen Söhnen, wenn ich gestorben bin, dann begrabt mich in dem Grab, in dem der Mann Gottes begraben ist. Neben seine Gebeine liegt meine Gebeine. Denn das Wort wird ganz gewiss geschehen, dass er auf das Wort des Herrn hinausgerufen hat, gegen den Altar, der in Bethel ist, und gegen alle höhen Heiligtümer, die in den Städten Samarias sind. Nach dieser Begebenheit kehrte Jerobeam von seinen bösen Wegen nicht um, sondern machte weiter Leute aus dem gesamten Volk zu hohen Priestern. Wer Lust hatte, den weihte er, dass er ein Priester der Höhen wurde. Und diese Sache wurde zur Sünde des Hauses Jerobeam und zum Anlass, es auszutilgen und zu vernichten von der Oberfläche der Erde hinweg. Wir haben hier zweimal unser Thema und einmal eine besondere Form der Täuschung. Wirklich eine besondere Form der täuschenden Kommunikation, die wir in dieser Weise noch nicht hatten. Die uns aber wirklich veranlasst, nochmal zu dem Thema zurückzukehren, was wir gestern hatten. Und ich will es heute Abend auch noch ein zweites Mal wiederholen. Weil es diese Form von täuschender Kommunikation, die haben wir gestern einfach noch nicht mitbehandelt. Zuerst aber möchte ich mal zu unserem eigentlichen Thema heute kommen. Das Wort oder das Reden in Autorität. Die Besonderheit der Kommunikation ohne Ergebnis Offenheit. Wo begegnet uns das hier? Moment, laut bitte. Das erste Mal begegnet uns das im heutigen Text, wo dieser Mann Gottes aus Juda diesen Ausspruch Gottes gegen den Altar ansagt. Altar, Altar, du wirst zerbersten, auf dir wird man Menschengebeine verbrennen. Das ist ein Wort in Autorität. Und wo ist es das zweite Mal?
Als er zu seinen Söhnen gesprochen hat, den, naja, die Bitte oder Befehl, seinen Leichnam, also wie er behandelt
wird. Nee. Ja. Im Vers 21, er rief dem Mann Gottes, die aus, also während sie noch bei Tisch saßen, geschah das Wort des Herrn zum Propheten, der ihn zurückgebracht hatte, und er rief dem Mann Gottes, der aus Juda gekommen war, zu, so spricht der Herr, dafür, dass du gegen den Befehl des Herrn widerspenstig gewesen bist und das Gebot, das der Herr dein Gott dir geboten hat, nicht beachtet hast und umgekehrt bist und Brot gegessen und Wasser getrunken hast, an dem Ort, von dem ich zu dir geredet hatte, iss kein Brot und trinke kein Wasser, darum soll deine Leiche nicht in das Grab deiner Väter kommen. Und ein Löwe fand ihn auf dem Weg und tötete ihn. Das ist ein Wort in Autorität. Das ist nicht ergebnisoffen. Und damit könnten wir eigentlich dieses Thema schon abschließen. Wann geschieht das? Wann ist es? Was ist das in Wort in Autorität? Richtig. Nur wenn jemand ein Wort Gottes weitergibt. Nur das ist ein Wort in Autorität. Es gibt natürlich auch Worte in Autorität, die Menschen zueinander sprechen. Da kann man sich aber entziehen oder kann versuchen zu verhandeln oder kann irgendwo versuchen, aus der Affäre zu kommen. Aber nicht, wenn ein Mensch etwas im Auftrag Gottes sagt. Was ist die Besonderheit dieses Redens in Autorität? Nee. Gerade das erste Beispiel zeigt ja, dass das sehr viel später kommt. Das sind mehrere hundert Jahre später. Es wird einer kommen aus dem Stamm Davids. Sein Name ist Josia, der wird auf dir. Hm. Das ist ja sogar ohne Wort geschehen. Gott schlägt ihn direkt. Das war ja keine Sache in Autorität, sondern welche?
Das ist das Ergebnis, was entstehen wird.
Ja, das hat ja mit der göttlichen Kommunikation an sich zu tun. Gott spricht immer schöpferische Worte. Die können durchaus zerstörerisch sein. Auch Zerstörung ist Schöpfung. Ja, man schafft etwas neu. Damit muss das Alte erstmal zerstört werden. Aber es gibt noch ein Kennzeichen. Ganz wichtig ist, was das Reden in Autorität betrifft. Ergibt sich aus diesem ersten Kennzeichen, dass das nur ist, wenn es von Gott direkt selber kommt.
Naja, wo halt der falsche Prophet ihn damit anlockt, dass er dass Gott ihm angeblich gesagt hat, ja, er soll zu ihm kommen.
Wörtlich nicht. Ja, wörtlich heißt noch anders. Also die Besonderheit dieses Redens in Autorität ist, dass es dabei keinen Spielraum gibt. Der Bote dieses Wortes hat null eigenen Ermessensspielraum. In jeder anderen Kommunikation kann ich, während ich kommuniziere, sowohl Inhalt als auch Ergebnis variieren. Ja, ich kann, wenn ich sag mal, im Zorn bin und fange mit an, jemanden zornig zu reden, merken, das bringt bei ihm sowieso nichts, oder er ist gar nicht der Richtige, dem ich das an den Kopf packe, dann kann ich das so verändern. Wenn aber jemand ein Wort in Autorität sagt, dann ist daran nichts zu vertun. Das ist so, weil Gott es gesagt hat. Das Besondere an dieser Art der Kommunikation ist, dass Gott es nicht direkt dem Adressaten mitteilt. Dass er sich eines Mittelsmanns bedient. Und ich will an dieser Stelle nicht darüber Ausführungen machen, wann das so ist oder warum das so ist. Sondern einfach nur, dass das Wort in Autorität, dieses bestimmte Sagen, einfach dieses Kennzeichen hat, dass einer handelt im Auftrag Gottes für einen anderen. Es ist eine merkwürdige Sache, dass Gott zu diesem Mann Gottes aus Juda redet. Mit dem Auftrag, dieselbe Botschaft gegen den Altar zu sprechen. Er spricht nämlich nichts gegen Jerobeam. Also Gott ist so weit, ich sage das mal so, so weit mit Jerobeam fertig, dass er mit dem gar nichts sich abgibt. Oder Jerobeam ist auch so weit mit Gott fertig. Der hat sich so festgelegt, dass noch nicht mal die Botschaft des Gerichts an ihn gerichtet wird, sondern nur an seine Werke. Das ist eine ganz außergewöhnliche Sache. Es gibt Leute, die sind so verworfen in ihrem ganzen Sinnen und Tun, dass Gott noch nicht mal ein Wort des Gerichtes an sie richtet.
Ich meine Warnung.
Weil sowieso alles zu spät ist. Der hat es an seinem eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, Gott zu widerstehen. Greift ihn. Ja? Er meinte, gegen das Wort Gottes in Autorität seine eigene königliche Autorität setzen zu können. Und ist in dem Moment geschlagen, körperlich geschlagen, knickt für einen Moment ein und sagt, ach bitte deinen Gott. Damit wird nämlich auch ganz klar, es ist nicht ein Versehen oder er hat nicht im Ansatz, ist er der Meinung, dass es auch sein eigener Gott sein könnte. Bitte deinen Gott für mich. Der Prophet macht das. Gott lässt sich erbitten. Nicht von dem Mann. Ja, verstehst du? Auch Jerobeam richtet nicht direkt das Wort an Gott. Ja, nutzt auch wieder einen Mittler. Das sagt aber auch, was Fürbitte für eine Kraft hat, ihr Lieben. Also Fürbitte kann ja nur jemand leisten, der vor Gott steht. Das heißt, wenn jemand im Auftrag Gottes ist und die Worte Gottes ausrichtet, dann ist dieser Mann, der in der Autorität Gottes redet, auch eine ungeheure Freimütigkeit mitverliehen, um zu Gott zu reden. Dass auf diese einfache Fürbitte hin dieses Strafgericht von Jerobeam wieder weggenommen wird. Das war tatsächlich immer im Essen dieses Propheten. Er hätte auch sagen können, nee, das Gericht hatte ich jetzt zurecht getroffen. So weit Haben wir Autorität, eine Sache anzunehmen, also eine Bitte anzunehmen oder abzulehnen? Das gehört zu dem Adel eines Gotteskindes oder eines Gottesboten. Viele Christen machen sich ihre Würde überhaupt nicht bewusst. Also die sind sich gar nicht im Klaren darüber, was für eine riesen Begabung das ist, in dieser Welt im Auftrag Gottes unterwegs zu sein. Und umgedreht, die Aufträge dieser Welt vor Gott vertreten zu dürfen. Deswegen ist das Wichtigste, was ich heute Nachmittag vermitteln möchte, das Bewusstsein dafür, dass Reden in der Autorität Gottes uns einerseits absolut an Gott bindet, an sein Wort bindet, und andererseits, dass das mit einer Freimütigkeit verbunden ist, die tatsächlich in der Lage ist, Wunder zu tun. Es war nicht ein Wunderzeichen, dass der Altar gleich zerreißt. Das war noch von Gott gewirkt, aber es war ein Wunderzeichen, dass dieser Mann seinen Arm wieder gebrochen kann. Das Schreckliche und die Verworfenheit dieses Mannes lässt sich daran erkennen, dass er trotz dieses doppelten Wunders, was er erlebt, sich nicht im Ansatz in seinem bösen Tun bremsen lässt. Und das ist ein Phänomen, das muss man erstmal für sich klarkriegen, dass es solche Menschen gibt und dass die nicht ganz so selten sind, wie man sich wünscht. Es gibt eine Menge Menschen, die sind sowas von verworfen in ihrem Denken und Tun, dass sie durch nichts darin zu stoppen sind. Noch nicht mal durch eine Kette von persönlichen Wundern, die sie erleben. Deswegen ist das richtig, wenn Jesus dieses Gleichnis erzählt von dem reichen Mann und dem armen Lazarus, wo der reiche Mann sich nie kümmert, den das so kalt lässt, dass vor seiner Tür einer bettelt und die Hundebröcklein kriegt. Also das, was man ausgefegt hat nach dem Bankett, davon ernährt sich der Mann. Der stirbt, ist im Totenreich, dann stirbt dieser reiche Mann und erlebt dann, dass dieser Arme von Abraham getröstet wird. Und der redet mit dem und sagt, Vater Abraham, schickt ihn doch rüber, dass er mir die Spitze der Zunge mit ein bisschen, mit einem Tropfen Wasser benetzt. Ich leide solche Qual. Und Abraham antwortet, du hattest dein Gutes zu Lebzeiten. Und außerdem ist eine Kluft zwischen uns, die nicht überbrückbar ist. Dann schick den doch wenigstens zu meinen 5 Brüdern. Die wissen ja nicht, was das für eine Qual ist. Und Abraham verweigert auch diese Bitte und sagt, sie haben das Gesetz und die Propheten. Oder Mose und die Propheten. Sie haben Mose und die Propheten. Wenn sie dem nicht höre Folge leisten, dann werden sie auch nicht hören, wenn einer von den Toten aufersteht. Und genau das wirklich vollzieht sich bis auf den heutigen Tag. Jesus ist von den Toten auferstanden. Viele sind aus den Toten auferstanden. Von denen, die am Sonntag zum Gottesdienst hier waren, ist eine von den Toten auferstanden. Und es bewegt die Menschen nicht. Bringt sie nicht zur Umkehr. Das ist ein Phänomen. Wenn sich jemand zum Bösen festgelegt hat, dann hat er sich festgelegt. Wenn jemand sich retten lässt, dann lässt er sich retten. Wenn er sich retten lässt, dann ist es daran zu merken, dass er auf das Wort Gottes sorgfältig achtet. Deswegen machen wir uns die Mühe von solchen Seminaren, dass wir das Wort Gottes hören und ich hoffe, tun. Wenn nicht, zieht sich das Gericht fester. Über jedem, der das Wort Gottes verwirft. Zwischen diesen beiden Worten der Autorität, nämlich dem, was dieser Mann Gottes aus Judas spricht, und dem, was dann ihm selber gesprochen wird, begegnen wir einer besonderen Form täuschender Rede. Welche ist das? Wie nennt man sowas? Das ist Verführung. Also die täuschende Rede der Verführung. Das ist die Besonderheit in diesem in dieser Geschichte. Und diese Verführung ist wodurch gekennzeichnet? Nee, er sagt nicht, dass Gott es gesagt hat. So, lest mal genau. Genau. Er sagt, dass Gott durch einen Engel zu ihm geredet hat. Bitte? Das macht es eigentlich noch schlimmer. Ja. Nee. Nee, also ich wage eine Deutung, warum er ihn zurückhaben will. Ich frage erstmal, welche Idee habt ihr dazu?
Nein. Vielleicht wollte er sich mit ihm auch darüber unterhalten, so, wenn ich schwach bin und ich merke, ich habe jahrelang irgendwas versucht und keiner hört mehr auf mich, dass er denn mit dem jemand anders sprechen möchte, wo er festgestellt hat, man auf dich haben gehört, was hast denn du anders gemacht als ich?
Ich denke, das ist der Punkt. Er ist im Zentrum der Gottlosigkeit, an einem Ort der Gottesoffenbarung, Bethel, wisst ihr, was das für ein Ort war? Wo Gott zuerst dem Abraham erscheint und dann dem Jakob. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es sogar Isaac sogar dort erschienen ist. Bethel, das Haus Gottes. Also Jakob, wir kennen das von der Jakobsleiter, aber wir lesen vorneweg schon, dass Abraham dort dem Herrn ein Altar baut. Es ist der Ort der frühen Gottesoffenbarung. Es ist der Ort der frühesten Gottesbegegnung zu seinem Volk. Und ausgerechnet dort, am Kern des Glaubens, setzt sich dieses Pestgeschwür fest. Das ist auch dort, wo später Elisa vorbeizieht und wo diese 42 Kinder von Bären verzogen werden.
Aber hätte der nicht durchschauen können, dass es eine Verführung ist? Also sag mal, wenn ich wirklich von Gott gewesen bin, hätte doch Gott ihn bei ihm gesetzt worden zurückgenommen oder den Befehl, oder?
Das, ihr Lieben, genau, das ist das, was wir heute wissen können. Und deswegen lehre ich das heute, weil das Wort Gottes immer höher ist als das Wort eines Engels oder ein Traum. Oder sonst irgendeiner nachrangigen Offenbarung. Es gibt dazu zwei entscheidend wichtige Bibelstellen. Wir gucken dazu in den Propheten Jeremia. Kapitel 23. Man kann sich gegenseitig vielleicht mal helfen, um das zu finden. Und zwar ab Vers 9 über die Propheten. Gebrochen ist mein Herz in meinem Inneren, es zittern alle meine Gebeine, ich bin wie ein Betrunkener und wie ein Mann, den der Wein überwältigt hat vor dem Herrn und wegen seiner heiligen Worte. Denn das Land ist voll von Ehebrechern. Denn wegen des Fluches über Ehebrecher verdorben wir das Land, verdorren die Weideplätze der Steppe und ihr Lauf ist Bosheit und ihre Stärke ist Unrecht. Ja, selbst Propheten und Priester sind ruchlos. Sogar in meinem Haus habe ich ihre Bosheit gefunden, spricht der Herr. Darum wird ihnen ihr Weg sein wie schlüpfrige Stellen, ein Weg, auf dem sie in der Dunkelheit gestoßen werden und fallen, denn ich bringe Unheil über sie, das Jahr ihrer Heimsuchung, spricht der Herr. Und dann kommt Folgendes. Auch bei den Propheten Samarias habe ich Anstößiges gesehen. Sie traten im Namen des Baal als Propheten auf und führten mein Volk Israel in die Irre. Aber bei den Propheten Jerusalems habe ich Schauderhaftes gesehen. Also Schauderhaftes gegenüber Anstößigen. Ehebrechen und in der Lüge leben. Und sie stärken dabei noch die Hände der Übeltäter, damit sie nicht umkehren, jeder von seiner Bosheit. Sie sind für mich alle wie Sodom und seine Bewohner wie Gomorra. Den Vers kann man sich mal wirklich fett in der Bibel markern. Bei den Propheten Jerusalems habe ich Schauderhaftes gesehen. Ehebrechen und in der Lüge leben. Sie stärken dabei noch die Hände der Übeltäter, damit sie nicht umkehren, jeder von seiner Bosheit. Darum, so spricht der Herr der Herrscher über die Propheten. Siehe, ich will sie mit Wermut speisen und sie mit giftigem Wasser tränken, denn von den Propheten Jerusalems ist Ruchlosigkeit ausgegangen über das ganze Land. So spricht der Herr der Herrscher. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch. Das Gesicht ihres Herzens reden sie, nichts aber aus dem Mund des Herrn. Sie sagen stets zu denen, die mich verworfen haben, der Herr hat geredet. Ihr werdet Frieden haben und zu jedem, der in der Verstocktheit seines Herzens lebt, sagen sie, kein Unglück wird über euch kommen. Diese Art billiges Evangelium hören wir heute wieder. Dass man sagt, ist egal wie du lebst, deine Sünden sind sowieso alle gesühnt, Jesus ist für alles gestorben. Das ist dieselbe Schauderhaftigkeit, die damals schon durch den Propheten Gottes im Gottesvolk gerügt wird. Denn wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat auf sein Wort gelauscht und gehört? Denn ich habe die Propheten nicht gesandt und doch sind sie gelaufen. Ich habe nicht zu ihnen geredet und doch haben sie geweissagt. Hätten sie aber in meinem Rat gestanden, dann würden sie mein Volk meine Worte hören lassen und es abbringen von seinem bösen Weg und von der Bosheit seiner Taten. Ich habe gehört, was die Propheten sagen, die in meinem Namen Lüge weissagen und sprechen. Mir träumte. Wie lange noch? Haben die Propheten etwa im Sinn, sie, die Lüge weissagen und Propheten des Truges ihres Herzens sind, beabsichtigen sie etwa, meinen Namen bei meinem Volk in Vergessenheit zu bringen durch ihre Träume, die sie einer dem anderen erzählen, so wie ihre Väter meinen Namen über dem Baal vergaßen? Der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, rede mein Wort in Wahrheit. Was hat das Stroh mit dem Korn gemeint, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht brennend wie der Feuer, wie das Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer der Felsen zerschlägt? Und dann geht es so weiter über Lügenträume und über dieses Last des Herrn. Das ist genau derselbe Scheiß, der heute wieder gelehrt wird. Es gibt ganze Seminare eigentlich von ernstzunehmenden Organisationen wie Team F, die Seminare anbieten über hochsensible Lastenträger und sowas. Dieses Wort findet sich in der Schrift nur an dieser Stelle. Es gibt sowas, dass Menschen prophetisch Lasten tragen, wie Hesekiel, dem Gott es ausdrücklich aufträgt, sühnend die Schuld des Volkes zu tragen. Aber es gibt gleichzeitig etwas, wo solcher seelischer Schmalz ausgegeben wird als Werk Gottes. Und das ist tödlich gefährlich. Und heute, in diesem Text, den wir vorhaben, und das ist für mich eine Leidenschaft, das in dieser Klarheit zu lehren, heute wird deutlich, wovon man eins vom anderen unterscheiden kann. Wovon? Oder wodurch? Wo kann ich Verführung unterscheiden?
Jetzt, wenn ein Prophet spricht, was
beeinflusst das? Am Wort des Herrn. Am Wort des Herrn. Und deswegen, ihr Lieben, gibt es dieses Gebot im Neuen Testament, dass alle weissagen sollten, 2 bis 3 jeweils in der Gemeinde weissagen sollen, und die anderen prüfen das, wie denn? Am Wort, natürlich am Wort. Am Wort. Führt es zu Gott hin, führt es zur Umkehr, das letzten Endes das Kriterium, oder führt es zum Larifari? Und Umkehr kann nur heißen Übereinstimmung mit dem geoffenbarten Wort Gottes. Um das beurteilen zu können, muss ich das kennen, ihr Lieben. Es wird andererseits manches als Weissagung verworfen. Das ist in Übereinstimmung mit dem Wort, einfach weil man das nicht kennt. Man kennt 10 Bibelstellen, vielleicht 20, na gut, wenn es hochkommt, 50. Und das war es dann. Ich weiß, dass sehr viel mehr prophetisches Reden wirklich prophetisches Reden ist, weil ich weiß, wie viel das Wort Gottes beinhaltet. Wir haben ja in diesen Tagen einige ihr ungewöhnliche Abschnitte auch betrachtet. Oder zumindest die nicht so sehr bekannt sind. Das gehört alles mit zum Wort Gottes. Es gibt ein viel breiteres Spektrum, als gemeinhin angenommen wird. Und andererseits ein viel schmaleres. Es lässt keinen Raum für diesen ganzen Seelenschmalz. Das Wort Gottes ist ein Wort in Geist und Wahrheit. Es ist etwas, was Seele und Geist scheidet und was nicht unsere Gefühle bauchpinselt, sondern was sie prüft und schärft am Wort Gottes selber.
Kann man auch schließen, dass dem, also Gott hat zu dem Propheten nicht genannt wird, gesprochen. Kann ich daraus schließen, dass, wenn ich es gehört habe, dass ich es gelernt habe, wenn er sagt, was mit Bestätigung,
ja.
Dass dann auch, wenn da jetzt was anderes nochmal kommt, dass das passt?
Immer, dass das gilt. Es, also Gott ist, das kann man an anderen Stellen sagen, Gott ist nicht ein Mensch, der sich ändert und heute Ja und morgen Nein sagt. Das wird uns auch im Neuen Testament gesagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein, was alles, was mehr ist als das, ist aus dem Bösen. Gott ändert seine Meinung nicht laufend und zwar vor allem nicht so, dass er dem einen sagt, Hü, und dem anderen sagt er Hot. Das gibt es nicht. Ja, richtig. Dann bleibe darin. Bleibe darin. Es gibt Dinge, die sind anders. Vielleicht, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, den haben wir so auch noch nicht betrachtet. Es ist ein Unterschied, ob Gott eine Führung mit einem, oder ob Gott einen Mensch führt oder ob er ihm eine Weisung gibt. Führungen sind nie so eindeutig wie eine Weisung. Apostelgeschichte 16 ist dazu immer meine Lieblingsstelle. Genau. Wir haben dort diese wunderbare Verknüpfung von Führung und Weisung. Ich gebe das mal als Hausaufgabe. Apostelgeschichte 16. Da heißt es, und wir schlossen, dass der Geist, oder wir wollten dorthin fahren und der Geist Gottes verhinderte es. Dann versuchten wir dorthin und es ging nicht. Dann erschien dem Paulus in der Nacht ein mazedonischer Mann im Traum und der sagte zu ihm, komm herüber und hilf uns nach Europa. Daraus schlossen wir, dass Gott uns dorthin haben will. Das ist Führung. Ein Traum ist immer Führung, keine Weisung. Oder fast immer. Es gibt Menschen, die kriegen im Traum sogar eine Weisung. Jetzt muss ich es präziser fassen. Zum Beispiel Josef, der Mann der Maria, hat dreimal im Traum eine Weisung gekriegt. Aber dann ist es so klar, dass daran auch nichts zu deuteln ist. Und dann ist es vor allem nicht im Widerspruch zu einem gesprochenen Wort Gottes, zu einer Weisung Gottes. Aber was sollte mehr kommen als eine klare Weisung, die dieser Mann Gottes von Juda hatte? Geh, er wird einmal versucht, schon vom König, und sagt, komm, ich will dich ehren. Auf den war es eigentlich gemünzt, dass er dort nicht bleibt und sich nicht von dem einwickeln lässt und nicht mit kompromittiert wird. Das hat ja eine Funktion, wenn Gott sagt, kehre auf einem anderen Weg zurück und halte dich dort nicht auf und isst dort nichts oder lass dich nicht einladen. Dann hat Gott zunächst beabsichtigt, dass er von diesem Götzendienst nicht irgendwie kompromittiert wird. Denn man darf nicht unterschätzen, wie stark Geschenke wirken können, wie stark Geschenke jemanden verpflichten. Deswegen bin ich froh, es gab, also früher schon in der Diakonie, als ich dort angestellt war, diese Weisung, keine Geschenke anzunehmen. Und es ist mir bis heute, bitte? Um nicht kompromittiert zu werden, um nicht von jemandem eingefangen zu werden, um nicht abhängig zu werden. Und ich empfehle das in jedem Fall, dass wenn jemand im Dienst Gottes unterwegs ist, dass er das nichts persönlich annimmt.
Also so eine Arbeit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel
in einem Gottesdienst, also in einem Dienst vor Gott.
So kann man ja auch nicht kompensiert werden. Da kann ja der Anruf irgendwann, wenn er mal vielleicht drauf ist, gegen einen Verwandten.
Richtig. Ich darf das mal so sagen, mir sind mehrfach, und als das zu merken war, dass ich es nicht angenommen habe, ist es versucht worden, meiner Frau Geschenke zu machen. Ich habe das jedes Mal zurückgewiesen. Also, nein, ich sag mal, es ist was anderes. Ich werde zum Beispiel ein Geburtstagsgeschenk normalerweise nicht zurückschicken oder sowas. Das ist ganz klar. Das ist aber ja auch auf einer anderen Ebene. Aber nicht, wenn ich im Dienst bin. Ich kann auch auf einer persönlichen Ebene ein Geschenk annehmen. Und es gibt Menschen, die mich segnen und mich beschenken, aber mit denen habe ich auch kein geistliches Verhältnis in dem Sinne, dass ich an ihnen einen Auftrag hätte oder sowas. Das geht nicht zueinander. Also das muss man strikt voneinander trennen. Ich werde nicht meinen Eltern oder meinem Großvater damals gesagt haben, ach Opa, steck mal dein Geld wieder weg. Ich habe zwar nichts, aber ich bin ja schließlich in den geistlichen Dienst und da kann ich nichts annehmen oder sowas. Das ist aber auf einer völlig anderen Ebene. Wenn ich aber im Dienst bin, dann passen Geschenke dort nicht hin.
Dann macht dann jemand Seelsorge, ja. Ist gestellt und meinte, er hat, das ist vielleicht, dann hat er nach vorne und sagt, er hat von Gott einen Auftrag, viel zu geben oder irgendwas.
Richtig.
Für Gott, das Familie bestimmt oder so wie auch
immer. Es gibt eine andere Ebene. Dort wird ausdrücklich geboten, Galater 6 heißt, teilt von allerlei Gütern den mit, der dich im Wort unterweist. Das ist zum Beispiel die Legitimation, warum ein Mann Gottes, und zwar ein Hirte, vom Evangelium lebt, also von seinem Dienst lebt. Aber das liegt nicht auf dieser Geschenkebene. Das ist, was weiß ich, das ist vom Zehnten. Das ist eigentlich erst Gott gegeben und kommt dann dem Mann Gottes zugute. Das hat eine ganz andere Ebene. Ich konnte Geschenke annehmen, aber die sind sofort als Spende eingeflossen ins Werk. Ob das dann wieder meinetwegen für meine Refinanzierung verwendet war, das entscheiden aber völlig andere. Das ist nicht meins. Weißt du? Ich kann mir nicht nebenbei die Taschen füllen lassen. Das geht einfach nicht. Dort gehört eine saubere Trennung hin. Und vor allem ist es unmöglich, dass ein prophetischer Dienst honoriert wird. Es ist aber möglich, dass der Mann Gottes Elia zum Beispiel, der immer auf einem bestimmten Weg von einem Dienstort zum anderen geht und dort unterwegs übernachtet, von diesen begüterten Leuten ein Zimmer zur Verfügung gestellt kriegt. Das ist möglich. Ja, das ist so. Diese Frau aus Sunem, genau. Die dann später ein Kind kriegt und was dann später stirbt und so weiter. Und was auferweckt. Umgedreht wäre es nicht möglich. Weißt du, er betet über ihr und sie kriegt ein Kind und dann wird ihm ein Vorzugsrecht eingeräumt. Schon passt nicht mehr. Umgedreht geht es. Aus ihrer Freigebigkeit segnet sie den Mann Gottes. Und dann kommt ein Segen zu ihr zurück. Das ist übrigens echt eine üble Sache. Ich habe das manches Mal erlebt, dass wirklich begnadete Männer Gottes an der Stelle nicht sorgfältig sind. Und es wird ein furchtbares Geldgegiere und Sammelmarathons abgehalten. Bei großen Veranstaltungen wird dann nicht mehr Kollekte mit einem Körbchen, sondern gleich mit einem Eimer eingesammelt. Und es ist beängstigend, bestürzend, was für eine Entartung da möglich sein. Und hier wird diesem Prophet verwehrt, sich irgendwie beschenken zu lassen. Das ist erstmal also der Inhalt dessen, was Gott zu ihm sagt. Der war so eindeutig und er konnte den auch eindeutig wiedergeben beim König. Und er wird kompromittiert durch einen anderen Frommen. Und ich denke, dass diese Art Verführung immer so eine fromme Komponente hat. Das ist das Gefährliche daran. Und das Einzige, was den Betroffenen davor bewahrt, ist das sorgfältige Festhalten am Wort Gottes. Ich sage es mal für uns wieder umgangssprachlich, wir müssen, wenn wir in den Dienst von Gott stehen, ihm und zuerst ihm und zu zweit ihm und zuletzt ihm loyal sein. Und von daher kann ich heute richtig gut verstehen, wenn manche Gottesmänner im bürgerlichen Umgang so eine spröden Menschen sind. Hat mich früher immer befremdet, habe immer gedacht, das sind ja merkwürdige Typen, die nicht voller Liebe sind. Das hat was mit dieser Keuschheit zu tun, nur Gott zur Verfügung zu stehen. Ich entziehe mich heute, obwohl ich vom Typ her ganz anders bin, auch mancher Begegnung, die einfach so vereinnahmend ist, so übergriffig, so auf ganz extra kumpelhaft oder geschwisterlich. Und das heißt für mich umgedreht, ich respektiere die Distanzen, die ein anderer Gottesmann mir gegenüber aufbaut. Also das musste ich richtig lernen. Ich bin ein anderer Typ, der mit Nähe ganz gut umgehen kann. Und dann trifft man auf Gottesmänner, die sich knapp mal zum Essen einladen lassen, die einfach keine Zeit mit im Haus verbringen, mit denen man kein Schwätzchen machen kann. Okay? Ich habe keine Verfügbarkeit über sie. Sie sind die Hausknechte eines anderen. Und wenn der sie zur Verfügung haben will für andere Werke, dann sind sie dem verpflichtet und nicht mir. Und dann will ich nicht in sie dringen und sagen, komm, sei doch mal anständig und widme mir auch ein bisschen Zeit. Ich habe doch schließlich für dein Werk auch mal gebetet oder irgend sowas. Das ist, also dieser Respekt des Neinsagens oder gegenüber dem Neinsagen. Denn die Botschaft, die dieser Mann Gottes an diesen alten Prophet hatte, war ganz einfach. Nein. Und er geht über das weg. Und sagt, ach, mir hat auch ein Engel gesagt, du sollst doch wieder zurückkommen. Und dummerweise lässt der Mann Gottes sich belatschen. Und aus der Geschichte lerne ich unter anderem etwas, oder das bestätigt mir etwas, was ich als junger Gottesmann gelernt habe von meinen Mentoren, die mir gesagt haben, Frank, passt besonders auf nach geistlichen Siegen oder nach, also nach bestimmten Werken Gottes, die du gerade zu Ende geführt hast und gerade erfolgreich zu Ende geführt hast. Danach lauert nochmal eine besondere Gefahr, dass man dann einbrechen kann. Und das kann ich sagen, ja, das stimmt. Weil dort eine Anspannung von einem abfällt. Weil man denkt, jetzt hat man die gefährlichste Situation hinter sich. Und da lässt die Wachsamkeit eigentlich bei jedem Menschen nach. Und da muss man als Gottesmann lernen, besonders wachsam zu sein. Nach Besinnungswoche. Dass wenn er an einen bösen Tag zu stehen vermag, sagt Epheser 6, diese Waffenrüstung Gottes. Ja? Dass wir alles ausrichten sollen, wozu Gott uns gerufen hat. Okay, dann haben wir alles ausgerichtet. Dann denken wir, ach, geschafft. Und wenn der Teufel bis dahin nichts verhindern konnte von den Werken Gottes, dann versucht er uns hinterher zu kompromittieren und möglichst zu Fall zu bringen. Das ist eine gefährliche Situation. Ich habe das im Laufe meines Dienstes oftmals beobachten können. Auch, dass dort Menschen fallen.
Sache so, wenn man das so sieht, man hat den Werken Gottes und hat irgendwie ein Wort bekommen und sagt es jemand oder tut jetzt das oder danach so.
Also wir dürfen nicht denken, eben, ja, und wir dürfen nicht denken, dass das ein Spaziergang ist. Jeder geistliche Dienst ist ein Einbruch in das satanische Reich, ist eine Beschneidung böser Werke, ist ein Zurückdrängen der Bosheit. Und es ist ein Kampf. Es ist wirklich ein geistlicher Kampf. Nicht mit Waffen, die Fleisch und Blut verletzen, sondern gegen die Mächte der Bosheit in den himmlischen Orten. So heißt es im Epheserbrief.
Also wenn ich jetzt einen Antrag von Gott habe, dann hat mir was gesagt, ich will bloß noch etwas sagen und habe das getan, dann weil ich ja dann so freudig bin. Und dann kann ich im Prinzip was danach, jedes Wort, was im Gedanken kommt, was es einzweifelt,
ja. Zurückweisen. Muss ich zurückweisen, ja. Ja, ich habe das sehr eindrücklich gelernt. Ich sage mal nur ein Beispiel. Weil gerade das prophetische Wort ist ja oft außergewöhnlich, also anstoßerregend. Mein erster prophetischer Dienst war, ist erwachsen aus unserer ganz normalen Andacht, also unser, wie nenne ich das denn, Bibelzeit früher. Fortlaufende Bibellese, Prophet Zacharja, ich bin mit meiner Frau auf den Knien und wir lesen den damaligen Text, Schwert, Erwache gegen meinen Hirten. Ich muss es immer nachlesen, ich weiß nicht alles aus dem Kopf. Ich weiß ein bisschen was, aber nicht alles. Jetzt habe ich sogar meine Schnellbibel wieder nicht dabei. Schwert erwache gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr. Schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. Und es wird im ganzen Land geschehen, spricht der Herr, zwei Teile davon werden ausgerottet, verscheiden und nur der dritte Teil davon übrig bleiben. Jetzt habe ich den Text nicht hier. Ich habe das also in meiner Alltagsbibel, finde ich das schneller recht. Das sind so angestrichene Stellen mit Text noch da, mit Datum noch dabei. Also kurz gesagt, dort heißt es, im Detail mal erzählen, will heute nicht die Zeit damit ausdehnen. Gott hat mir einen Auftrag gegeben, gegen jemand ein Wort zu sagen. Das war mein erster prophetischer Dienst. Ich bin dorthin gefahren, habe mir Urlaub genommen, habe dem das gesagt, genauso wie Gott mir das gesagt hatte. Und es war jemand, ein Pastor, der aus seinem Dienst weggegangen war und hat mit einmal sein Persönliches gemacht, und zwar nachdem er gerade in dem Moment, wo nach vielen Jahren Arbeiten und Beten in seiner Gemeinde eine Erweckung aufbrach, hier in der Region. Das erste Mal nach vielen Jahren, ich glaube über 20 Jahre war er dort im Dienst, ist was durchgebrochen und er hatte mir erzählt, er hatte vorneweg einen Traum gehabt, dass bei einer Evangelisation, also dass seine ganze Kirche voller Eulen saß. Der ganze das Kirchendorf war voller Eulen. Und die sind aufgeflogen mit einem Mal, hat sich darüber entsetzt, so als Totenvögel. Und nach einer Weile haben sie sich wieder draufgesetzt. Und ich wusste, dass das Totengeister sind, die seine Gemeinde besetzt halten. Und sie werden aufgescheucht und weg sein. Aber sie sind wiedergekommen. Und in der Situation, wo der Geist Gottes genau das macht, wo das weggeht, wo diese Decke von seiner Gemeinde weggeht und Menschen das erste Mal nach Gott wirklich Fragen in ihrem Herzen Fragen geworden sind. Da geht er weg und macht sein eigenes. Und ich habe das Wort gekriegt, Schwert, Wache wieder mein Hirten, sein rechte Hand so gänzlich verdorben und sein rechtes Auge so gänzlich verlöschen. Ich dachte, das stünde dort, aber das steht in einem anderen Zusammenhang. Wie gesagt, in meiner Bibel finde ich das gleich. Und wir haben in unserer Gebetszeit die Bestätigung gekriegt, das ist Gottes Wort für diesen Mann. Und ich bin hingefahren, da wohnt am anderen Ende der Republik und frage mich durch zu dem, wo der wohnt. Und der Pfarrer sagt mir, ja, dort und dort, die haben gerade gebaut. Und ich komme rein und da begrüßt mich die Frau. Wir hatten uns ja längere Zeit nicht gesehen. Und sie sagt, ach, ist ja schön, dass du kommst. Aber mein Mann ist gerade aus dem Krankenhaus gekommen. Der hat eine Krebsoperation. Aber es geht ihm schon besser. Und da kommt er mir entgegen mit einem Kopfverband. Da haben sie ihm einen Hirntumor entfernt und über dieser Operation ist er auf dem rechten Auge erblindet und sein rechter Arm war gelähmt. Ich war geschockt, konnte erstmal nicht sprechen, habe dann eine Situation genutzt und habe ihm gesagt, dass Gott mir genau dieses gesagt hat anhand des Wortes und weil dass das ist, weil er seine Herde verlassen hat. So heißt es dort. Also der Schwert über meinen Hirten, der die Herde verlässt. Und er hat gesagt, Frank, ich weiß, ich kehre auch wieder zurück. Ich sage, komm bloß, es ist gerade eine Erweckung. Ihr habt so lange dafür gebetet. Komm bloß zurück. Gott ist bestimmt gnädig und stell dich wieder her. Später hat mir sein Sohn erzählt, danach war der Mann gesund. Ich habe gesehen, dass er, nachdem ich ihm diese Botschaft gesehen habe, ist er vollkommen schwach gewesen. Er ist auf dem Klo zusammengebrochen, wir haben ihn dann zurückgeholt, am nächsten Morgen nach Hause gefahren. Und später hat mir sein Sohn, der heute auch ein Pastor ist, erzählt, er war danach so aufgelebt und hätte wirklich zurückkehren können. Und seine Frau, weil das ihr ererbtes Haus war, hat es verhindert und hat gesagt, nur, bist du krank, du kannst erst recht nicht mehr im Dienst und sowas. Und dann ist er gestorben. Ich wurde damals zum Bischof zitiert, zum Landespfarrer für Seelsorge und zum Bruder dieses Pfarrers, der auch Pfarrer ist. Und es ging das Gerücht, dass ich den verflucht habe. Und ich habe dort aufrichtig, ja natürlich, Gerüchte sind ja immer so, dass ein bisschen was drin ist. Und ich habe ihm gesagt, was Gott mir gesagt hat, wie ich das gesagt habe und dass ich das so wörtlich ausgerichtet habe. Wahrscheinlich, kann ja sein. Nur, dass man weiß, was das heißt, ein prophetisches Wort zu sagen. Ich wusste, also so weit war ich schon als junger Christ geübt, dass ich nicht gewagt habe, irgendwas am Wort Gottes zu verändern. Ich habe natürlich gefleht, weil ich diesen Mann geliebt habe. Es war echt ein Mann Gottes, der vor allem im Alten Testament bewandert war, wie ich keinen anderen erlebt habe, der Andachten grundsätzlich auf Hebräisch gehalten hat und bei dem ich diese Liebe zum Detail erlebt habe. Also einer, der so bis in das Detail das Wort Gottes kannte und geliebt hat und ausgelegt hat. Eine andere Sache war, ich bin auf einer Seelsorgewoche Mitarbeiter, stehe und halte einen Fachvortrag. Über 40 Leute. Und mitten in diesem Vortrag redet Gott zu mir, sage zu diesem Mann, also ich rede auch weiter und der Geist Gottes redet direkt in meinen Geist hinein, sag zu diesem Mann, er soll aufstehen. Ich halte mitten im Satz in meinem Vortrag an, sag, steh auf, zeig auf den. Der macht den Kopf runter, steht auch prompt auf. Sprich mir nach, ich bin ein Sünder, ich bin ein Sünder. Herr Jesus, vergib mir. Amen. Amen, hinsetzen. Ich hatte nie so eine aufmerksame Zuhörer wie da hinterher. Wobei ich meine, dass keiner mehr zugehört hat, was ich gesagt habe. Es gab kein Rascheln, kein Geräusch mehr. Alle waren total geschockt. Und der Leiter dieser Seelsorge, ich war noch ziemlich am Anfang eines Dienstes, wo ich nicht die Verantwortung hatte, sondern eben nur Mitarbeiter war, scheißt mich hinterher nach Einregeln der Kunst des Ansagers. Was fällt dir denn ein? Kannst doch nicht jemand öffentlich so zitieren und Es war ein Gewusel danach. Normalerweise war es dann so 9:45 war das immer zu Ende. Dann war das still nach einer Viertelstunde. Jeder hat sich sein Zimmer verziehen. An dem Abend ging das bis um 11. Alles hat geschnattert und so. Alle waren total aufgeregt. Ich habe mich in mein Zimmer verzogen. Ich habe dem Leiter gesagt, ich habe nur gemacht, was Gott mir gesagt hat. Bin mit Furcht und Zittern auf mein Zimmer gegangen und sage, oh ja, ich habe genau gemacht, was du mir gesagt hast. Bitte, ich kann mich nicht verteidigen oder was. Bin vielleicht um 11 eingeschlafen, 12:30 klopft das an meiner Tür. Und dieser Mann steht tränenüberströmt vor mir. Das war meine erste Beichte, die ich auf Blatt abgenommen habe. Das war ein Mann hier von den Dörfern, der ist bis heute frei. Der hat nicht einmal mehr getrunken. Der galt als untherapierbar. Sein Vater ist am Suff gestorben, sein Bruder ist am Suff gestorben. Und er und noch zwei waren am sich totsaufen. Und er hat alles hinter sich zerstört, aber seine Mutter ist eine Beterin. Und die hatte ihn mir vermittelt. Und schon bei meinem Erstbesuch hatte ich so eine merkwürdige Situation, dass ich auf dem Weg dorthin eine Vision hatte, dass Gott zu mir redet. Und diesen Erstbesuch vorneweg wie in meinen, also richtig vor meinen Augen abläuft. Und vor allem vor meinen Ohren. Ich habe richtig uns in dieser Situation gesehen, und das war nicht meine erste, sondern schon die zweite Vision, die ich auf diese Weise hatte. Dadurch war ich schon trainiert, habe sofort mein Auto angehalten, habe das ablaufen lassen, wusste, dass Gott zu mir so redet und legt mir alle Worte in den Mund, was ich sagen soll, zeigt mir, was die Antworten werden, und das ging ungefähr 10 Minuten lang, und genauso ist es später geworden. Ich musste die zwar fast eine Stunde alle zusammensammeln, in dem Dorf waren die gerade alle, jeder an einer anderen Stelle zur Arbeit, die Mutter, der betroffene Mann und seine Frau. Und dann sitzen die in so einer Sofaecke und ich saß gegen ihn am Tisch. Und dann sage ich das erste Wort, was Gott mir gesagt hat, und die antworten genau, wie das in meinem Geist schon gewesen war. Und genau das habe ich dort gesagt. Und da saßen sie das erste Mal tränenüberströmt alle dort. Das sind so eine von Gott vorbereiteten Dinge, die nur geschehen, wenn gebetet wird. So viel weiß ich inzwischen. Ich habe das oft erlebt, aber das muss im Gebet vorbereitet sein. Deswegen, du bist ein gesegneter Mann, du hast eine betende Mutter, echt. Und dann, und dieser Mann, der vorher alle untherapierbaren Stempel abgekriegt hat, dass dem nicht zu helfen ist mit menschlichen Mitteln, kommt in dieser Nacht zu mir, Tränen überströmt und spricht alle die Dinge aus, die er nie gewagt hat, über seine Lippen zu bringen. Plattdeutsch, weil das die Art ist, wie er zu Hause kommuniziert hat. Und da habe ich mal eine ordentliche Fuh gehabt und so. Dann, das war's ja. Und dann wusste ich, warum Gott diese merkwürdige Methode gewählt hat. Der war so scheu, der war so voller Scham. Und hat gemerkt, dass Gott so zart mit ihm umgeht. Er hat ja so eine allgemeine Beichte abgelegt. Und keiner hat sich hinterher mit ihm beschäftigt, sondern alle nur mit mir. Alle haben darüber geredet, was ich gemacht habe. Nicht, weil kein einziger hatte darüber geredet, was er gemacht hat. Und das hat ihn befreit, wirklich das aussprechen zu können, was ihn immer schon belastet hat. So hat Gott Methoden, die wir nicht in der Hand haben. Eins habe ich dabei gelernt, exakt sorgfältigst mit allen umzugehen, was Gott sagt. Und heute, wer mich kennt, gerade im beraten oder seelsorglichen Gespräch, weiß, dass ich das immer unterscheide, wenn Gott mir eine Sache sagt oder wenn ich selber meine eigene Meinung anbringe. Es gibt Dinge, da weiß ich, da brauche ich die Antwort Gottes, und manchmal habe ich die sofort und manchmal suche ich die erst. Und ich scheue mich überhaupt nicht, jemanden erstmal nach Hause zu schicken und sagen, ich weiß nicht, ich muss darüber erstmal mit Gott reden. Und es gibt andere Situationen, da weiß ich, einen menschlichen Rat zu geben, aber ich kann in eine Situation nicht einordnen. Oder jemand erzählt mir einen Traum und ich weiß es nicht. Und ein paar Stunden später weiß ich die Deutung und dann sage ich sie dann, wenn ich sie weiß. Dass wir so sorgfältig mit umgehen und das nicht miteinander vermischen, unsere eigene Meinung oder Menschenweisheit oder irgend sowas mit dem Wort Gottes zu vermischen. Das muss man aus dieser Geschichte lernen. Und eine letzte Sache, ich habe ja gesagt, es gibt zwei Stellen in der Bibel, die uns darauf die uns das weisen. Das zweite ist im Galaterbrief Kapitel 1 und 2. Kapitel 1 heißt es ausdrücklich, 1. Also das geht dann noch weiter, aber im Kapitel 1 ist es ganz exakt präzisiert. Ab Vers 6, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigt, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Wir müssen uns entscheiden. Ich habe, als ich damals aus der Diakonie rausgeschmissen wurde, war es wegen, unter anderem wegen eines Seelsorgegesprächs, wo ich Bezug genommen habe auf diese Verse, wo ich jemand gewarnt habe, der frei geworden ist durch die Gnade Gottes und dem man ein anderes als Evangelium an die Backe geklemmt hat. Und ich habe gesagt, der andere, der dich verwirrt, auf den ist der Fluch Gottes. Ich habe das brieflich geschickt, das wurde mir später vorgelegt, das heißt, du hast Menschen verflucht und wie kannst du das als Mitarbeiter der Diakonie, und dann mussten wir dich entfernen. Ich stehe dazu. Gerne lasse ich mich dort entfernen. Denn ich bin nicht Menschen verpflichtet, aber Gott. Niemals, ich werde niemals einem Menschen zuliebe irgendwas reden, Gutes oder Böses. Wenn Gott geredet hat. Und darauf müssen wir achten, ihr Lieben. Wir sind Gott verpflichtet, wenn wir in seinem Dienst sind. Und ich sage das den jungen Leuten, die auf den Dienst zugehen, oder vielleicht sind sie auch schon nicht mehr ganz so jung, die auf den Dienst zugehen. Haltet euch an das Wort Gottes. Oder ihr werdet scheitern. Scheitern. Es kann sein, dass er nicht menschlich scheitert, aber geistlich werdet ihr scheitern. Das ist schlimmer als alles andere. Kann sein, ihr kriegt viel Ehre von Menschen, wenn ihr den Weg und das Wort Gottes verlasst. Und ihr kriegt Hiebe, wenn ihr am Evangelium bleibt. Aber lieber das, als der Gnade Gottes verlustig gehen. Das ist wirklich das A und O. Also wir sind da heute an einem absoluten Dreh- und Angelpunkt. Und ich möchte heute Abend noch ein zweites Thema dazu sprechen. Wiederum, was diese Art Verführung beinhaltet. Also täuschendes Reden auf verführerische Weise. Und ich sage es nochmal, das hat immer eine religiöse Komponente. Hier, ich hatte einen Traum von Gott. Ich sage nochmal die Regel. Das Wort Gottes geht über alles. Und zwar dort wiederum das gesprochene Wort, das Rema.
Also kann man das so aussehen? Das hat ihm ja diese Weise gegeben, nicht zurückzukommen. Mhm. Wenn Gott jetzt alles sehen wollte, dann hätte er auch persönlich
zu ihm gesagt. Dann hätte er es zu ihm selber gesagt, ganz einfach. Genau. Und nicht über Dritte. Mhm. Und ich sage mal, das gehört zur Würde des Propheten, dass Gott dem nicht noch irgendeinen anderen an den Hintern packt. Mhm. Versteht? Also, das kennzeichnet ja den Propheten, dass Gott direkt mit ihm kommuniziert. Und dass dann nicht noch ein anderer, also Gott schickt einen anderen mit einer anderen Weisung, um den Propheten zu korrigieren. Denn Gott redet immer mit seinen Leuten. Aber er erwartet auch, dass sie das tun, was er ihnen sagt. Erst wenn er es nicht getan hätte, dann muss Gott einen anderen nehmen. Und dann nimmt er sogar den Prophet, weil er gar keinen anderen in der Stadt hat. Ja? Als er nicht auf Gott gehört hat, dann geschieht das Wort des Herrn wirklich zu dem alten Propheten. Und sagt, weil du nicht auf der Stimme Gottes gehört hast, wirst du nicht im Grab deiner Väter landen. Die Geschichte hat ja noch einen Fortgang. Als nämlich zur Zeit Josias genau das sich ereignet. Als es wirklich buchstäblich sich erfüllt, dass dieser schändliche Altar geschändet wird. Und als dort die Baals-Prophetengebeine drauf verbrannt werden, um den endgültig für irgendeinen kultischen Zweck unbrauchbar zu machen. Da sind sie dabei, rundherum die Gräber aufzubuddeln und die Knochen da drauf zu hauen. Und dann heißt es, was ist denn das für ein Grab dort? Und da wird ihm gesagt, das ist das Grabmal des Propheten, der damals aus Juda kam und der das geweissagt hat. Und da sagt Josia, das berührt ja nicht. Und wisst ihr, was dort mitgerettet worden ist an Gebeinen? Es gab noch ein zweites Gerippe, was dort nicht mitverbrannt wurde. Das des alten Propheten, genau. Wenn man so will, ist selbst dieser Fehler dieses Gottesmannes in anderen noch zum Segen geworden. Das muss man nämlich festhalten. Und das ist die Besonderheit, wenn jemand in den Wegen Gottes wandelt. Also selbst wenn einer den krassesten Fehler macht, kann Gott mit dem noch was Gutes machen. Das passiert mit einem abgefallenen und gottlosen nie. Soweit erstmal für heute Nachmittag. Heute Abend eine weitere hochinteressante Situation der Verführung, der ebenfalls in Autorität widerstanden wird. Ich verrate das mal, heute verrate ich es mal. Ich habe das hier alles bei mir schon umgeschlagen. Nein, ich habe die Stelle noch nicht griffbereit. Ich sage sie nachher. Habe ich eben schon gesagt.